Tribünengeflüster.
Abgelenkt der Ball. Shaqiri! Ja! Ja! Sherdan Shaqiri mit einem Traumtor! Einem Traumtor!
Hühnerhaut, der Sherdan Shaqiri ist immer da für die besonderen Schweizer Momente an grossen Turnier. Sie haben jetzt hier gerade gehört, der Europameisterschaft 2016 mit seinem Wundergoal gegen Polen im Achtelfinale. Und 2024 kann der Sherdan Shaqiri auch an dieser EM der wichtigste Offensivspieler sein? Oder ist er nicht mehr genug fit für das? Vor dem Schweizer Auftakt gegen Ungarn reden wir unter anderem ganz viel über unseren Zauberwürfel. Die grosse Diskussion jetzt in der zweiten EM-Spezialfolge vom Tribünengeflüster. Herzlich willkommen bei unserer zweiten Folge vom Tribünengeflüster EM-Spezial. Für die, die jetzt ein bisschen vom Rhythmus überrascht sind, während der Europameisterschaft kommen wir jetzt immer täglich raus. Und nachdem es gestern losgegangen ist mit dem Eröffnungsspiel, werden wir jetzt auf die Schweizer Führer schauen. Und für das habe ich mir wieder grosse Verstärkung geholt. Meine zwei grossartigen Gäste heute heissen Thomas Stefan Weiss und zugeschaltet direkt aus Köln, der Christian Brecker. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Einsteigen möchte ich mit dem Mann, der eigentlich immer da ist, für die ganz grossen Momente an grossen Turnieren, der Sherdan Shaqiri. Er ist jetzt zum siebten Mal an einem Grossanlass dabei, so viel wie noch kein Schweizer. Stefan, was denkst du? Wird er auch in diesem Jahr unser Unterschiedsspieler sein?
Ich hoffe, dass er es ist, weil wenn er es nicht ist, sehe ich in der Offensive keinen. Für die Schweiz könnte der Unterschiedsspieler sein an diesem Turnier.
Ja, Christian, du hast den Sherdan Shaqiri und das Nationalteam in dieser Woche ganz eng begleitet. Hast du auch seinen Auftritt vor den Medien am Donnerstag verfolgt? Wie wirkt er auf dich im Moment?
Er wirkt konzentriert, hat teils auch ein bisschen ratlos gewirkt über all die Fragen, die gekommen sind wegen seinem Fitnesszustand. Er wirkt gut drauf und spürt aber, glaube ich, dass man ihm nicht mehr allzu viel zutraut.
Wie ist es denn bei dir? Was traust du ihm noch zu?
Ich bin ein bisschen beim Steff grundsätzlich. Ich habe das Gefühl, wenn einer in der Offensive für die genialen Momente sorgen kann, dann ist es der Sherdan Shaqiri. Ich muss aber sagen, also vor allem in dem Test gegen Österreich hat man den schon wirklich gesehen. Es wird eng für ihn, dass es noch langt. Ich glaube, seine Karriere hat er zwar nicht beendet mit der Major League Soccer mit Chicago, aber er hat sie schon in eine ungute Richtung gebracht, gerade mit Blick auf die Nazi. Und das spürt man jetzt einfach, wie man gehört, sind auch seine Werte, seine Fitnesswerte wirklich nicht so gut. Und die Frage ist wirklich berechtigt, hat er noch Fuß für 90 Minuten Spitzenfußball auf höchstem europäischem Niveau?
Ja, er selber sagt ja, er hat durchaus noch Fuß. Als Profifußballer kann man immer 90 Minuten spielen. Christian, du hast die Aussagen in einem Text zusammengefasst, das würde ich gerne in den Shownotes verlinken. Aber Stefan, ist das so? Kann jeder Profifußballer einfach 90 Minuten an einer Europameisterschaft spielen?
Ja, eigentlich schon. Also ich bin überzeugt, dass der Shaqiri mit seiner Aussage richtig liegt, dass er da ist und er kann 90 Minuten durchheben. Man muss vielleicht auch noch sagen, der Shaqiri war in seiner ganzen Karriere nie der Spieler gewesen, der 90 Minuten lang auf- und abgerannt ist. Also er hat immer sich wieder Pausen genommen, hat immer dann aber wieder seine genialen Momente gehabt. Und das hat ihn ja ausgezeichnet. Und darum ist er eigentlich ein Spieler, wo ich überzeugt bin, dass es bei ihm nicht so ins Gewicht fällt, wenn er jetzt eben in einer Liga spielt, wo man das Gefühl hat, dort ist der Rhythmus nicht so hoch, darum kann er keinen Akzent mehr setzen. Also ich glaube, er mit seiner Art spielen wird da nicht so benachteiligt sein.
Das ist auch so grundsätzlich, er ist der Unterschiedsspieler, muss ich ganz klar sagen. Nur sieht es jetzt noch ein bisschen anders aus, wenn der Brele Embolo nicht spielen kann. Dann habe ich das Gefühl, wird Murat Yakin, der Nationaltrainer, eher noch vertikaler wollen spielen, noch schneller. Und da ist nicht unbedingt im Sherdan Shaqiri sein Spiel. Ich glaube, der Sherdan Shaqiri sein Spiel ist, wenn er Zeit hat, wenn er den Ball in die Füße überkommt, wenn er Lust hat, wenn er sich zurückkehren kann, wenn er auf die Seite kann, wenn er hinter der Spitze, wenn er so Freiheiten hat. Und ich glaube, wenn der Brel nicht spielt, wird das ganze Schweizer Spiel anders und vermutlich nicht auf den Sherdan Shaqiri zugeschnitten.
Und dann wird er vielleicht eher eine Jokerrolle reinnehmen? Nimmst du das an?
Von mir aus gesehen läuft es auf das raus, dass er zumindest mal im ersten Spiel Ersatz ist. Das ist ja gegen Ungarn. Und je nach Resultat gibt ja dann das Muri recht oder nicht. Wenn ich aber glaube, so wie ich auch den Xherdan Shaqiri kenne, er sieht sich ja selber nicht als Einwechselspieler. Er findet die Rolle nicht so cool, wie Xherdan Shaqiri ist. Er hat sich gestern auch so fast mit dem Lionel Messi verglichen, wenn man es ein bisschen überhöht formulieren. Er sieht sich auf dem Platz und nicht auf der Bank. Und ich glaube, da könnte so ein Knackpunkt sein, wenn er die Einstellung hat, auch von der Bank aus, wenn er dann reinkommt, zu helfen, diese halbe Stunde, wo er dann noch spielt, wenn er die Einstellung wirklich hat und die Überzeugung, das ist jetzt das Beste für mich, dann kann er gut sein. Ich glaube aber, er hat die Überzeugung nicht.
Ist das wirklich eine Rolle, wo man jetzt also einen Xherdan Shaqiri, weil wie man der Mann war für die entscheidende Situation, kann es sein, dass er dann der ist, der einfach noch für die letzten 20 Minuten kommt, Steff?
Ja, es sieht so aus, wenn man mit allen Leuten redet, die da vor Ort sind, eben wie jetzt Christian auch, der das alles ein bisschen verfolgt hat. Ich bin einfach der Meinung, es ist der falsche Ansatz. Man kann nicht irgendwie einen ein bisschen schonen und dann hoffen, dass er am Schluss noch irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holt für die Mannschaft. Also wenn man den Shaqiri als das sieht, der dann am Schluss eben gleich die Entscheidung für die Schweiz herbeiführt, dann soll man ihn von Anfang an bringen. Dann soll Murat Yakin ihn von Anfang an einsetzen. Dann, nicht, dass er dann noch in den letzten 20 Minuten etwas muss reissen muss, sondern dass man es von Anfang an reissen kann. Also ich bin eher dafür, er soll ihn spielen lassen. Und wenn er halt nach einer Stunde nicht mehr mag, dafür aber die Schweiz schon im Führung ist, dann kann man ihn rausnehmen und dann kann man einen laufstärkeren Spieler bringen. Also ich finde die Taktik von Kishon und dann den Spieler bringen, wenn die Gegner sollten müde sein, das sehe ich überhaupt nicht.
Man muss dazu noch etwas sagen, der Xherdan Shaqiri ist meistens dann wahnsinnig gut und wahnsinnig lustvoll, wenn er den grössten Druck gespürt. Wenn er am meisten in der Kritik steht, dann, ich kann mich wirklich an viele Szenen auf ihm erinnern, wo er genau dann, wenn es wieder geheißen hat, der Shaq ist irgendwie auch langsam durch, wenn es genau dann hat er dann zugeschlagen und auch zum Teil dann ins Publikum, da bin ich wieder, da hinter mir. Und das ist immer wieder der Fall gewesen. Und insofern kann ich mir wirklich vorstellen, ja, steht mir, man wird es sehen, aber man kann mir wirklich vorstellen, dass er hure geladen ist. Und dann wäre dann wieder positiv.
Die ganze Diskussion ist eigentlich verleitet einem zum Schmunzeln um den Fitnesszustand von Xherdan Shaqiri, weil ich meine, das begleitet ihn schon die ganze Karriere. Der Shaqiri spielt seit 12 Jahren nicht mehr beim FC Basel und in diesen 12 Jahren ist er eigentlich vielleicht mit ein, zwei Saisonausnahmen bis Stoke City nie in seinem Club Stammspieler gewesen. Also schon vor 10 Jahren hat man bei jedem Nazi-Zusammenzug darüber geredet und darüber diskutiert, wie fit ist er wirklich, wie viel Rhythmus hat er noch dabei, hat er, kann er das bringen, weil er im Club nicht spielt. Es hat jetzt jahrelang geheißen, er ist nicht fit, er ist nicht im Rhythmus, weil er keinen Stammplatz hat in seinem Club. Seit er in Amerika spielt, heißt es, er ist nicht fit, er ist nicht im Rhythmus, weil die Liga dort schlecht ist. Aber auch in all diesen Jahren, wo wir immer über das diskutiert haben, ob der Shaqiri wirklich noch fit genug ist für die Schweizer Nazi, hat er immer die Leistung gebracht. Er hat immer die entscheidenden Goal geschossen. Alle Turniere hat er getroffen. Und darum, die Diskussion ist gar nicht neu. Die haben wir seit 12 Jahren um den Xherdan Shaqiri. Und darum, glaube ich, auch muss man nichts daran ändern. Und es ändert auch nichts daran, dass er jetzt 33 ist und nicht mehr 29. Das macht nicht so einen grossen Unterschied.
Aber die Diskussion hat schon ein bisschen in eine andere Richtung bekommen, weil zuerst mal, so empfinde ich es, moderiert sie den Murat Yakin mit. Vorne ist das irgendwie, habe ich das nicht so gespürt beim Wladimir Petkovic, dass er da öffentlich gesagt hat, ja, mal schauen, ob es ihm denn langt. Also, ich meine, Muri hat ja gesagt, zwei Matches nacheinander, 90 Minuten, das geht nicht mehr. Und insofern tut jetzt da ein Trainer noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen und befeuert das Ganze. Und das wäre vermutlich nicht nötig. Hankerum ist auch eine Erklärung jetzt schon, was denn ist, wenn der Xherdan Shaqiri im 3 nicht in der Startformation steht. Dann ist es darum, weil der Muri ihm da nicht zutraut.
Und auf das Spiel, wenn wir jetzt unbedingt auch noch ein bisschen genauer eingehen, auf das Spiel zwischen der Schweiz und den Ungarn. Ja, das erste Spiel, das ist sicher gerade schon ein wichtiges Spiel. Aber was kann man erwarten? Was haben wir da für einen Gegner, den wir antreffen? Und was kann man vor allem vom Schweizer Team erwarten, wo wir eben dann jetzt gleich wieder, bin ich jetzt da im Podcast eingestiegen mit dem Xherdan Shaqiri als mögliche Offensivhoffnung, was aber vielleicht auch schon zeigt, dass man in der Offensive ein bisschen dünn besetzt ist.
Also ich finde, man kann eine sehr solide Schweiz erwarten. Die hat sich in dem Jahr wieder defensive Stabilität gegeben. Sie hat einen Leithammel, der für mich Weltklasse ist, der Granit Xhaka. Sie hat einen guten Goalie, sehr guten Goalie mit Miran Sommer. Und sie hat einen sehr guten Innenverteidiger oder Abwehrchef mit dem Manuel Akanji. Und um die Achsen herum scharen sich gute Spieler, die sich zum Teil vielleicht noch ein bisschen verstecken, die es aber nicht müssten. In der Offensive wird es dann ein bisschen schmerzlich. Da sind unsere Optionen nicht mehr so wahnsinnig. Da hofft man jetzt vermutlich auf den Zeki Amdouni, dass der gerade zum Beispiel jetzt die EM-Bühne kann nutzen und sich für einen neuen Verein empfehlen, nachdem er abgestiegen ist und nicht mehr könnte die Premier League spielen. Man hofft ein bisschen auf den Vargas, auf seine Wendigkeit, auf wer ist prädestiniert für das vertikale Spiel, für das Trickreiche und auf den Ndoye. Vorne sind einfach viele Fragezeichen. Das kann gut kommen. Wenn ich aber überzeugt bin, dass es gut kommt, ist hinten, Defensive, um den Granit Xhaka, der vor dieser Defensive dirigiert.
Also der Christian ist extrem optimistisch. Bist du das auch, Stefan?
Nein, ich bin extrem skeptisch. Also nicht nur jetzt auf das Spiel gegen Ungarn, sondern auf die ganze Kampagne, die die Schweiz vor sich hat. Ich bin nicht sehr optimistisch, dass die Schweiz die Vorrunde übersteht, weil ich einfach also die Probleme, die der Christian jetzt eben angesprochen hat mit der Offensive, schlussendlich ja, wird Spiele geben, die sehr eng sind, nicht nur das gegen Ungarn, sondern wahrscheinlich auch das gegen Schottland, wo ich eben einfach wirklich bei den Schweizer in der Offensive nicht gesehen, wie sie so verzahnte Spiele können irgendwie lösen. Und darum, ich rechne morgen mit dem Unentschieden, ich rechne gegen Schottland mit dem Unentschieden, was schon mal nicht eine gute Ausgangslage wäre, dann für das letzte Spiel zu gehen gegen Deutschland. Aber du hast ja gefragt, wegen dem Spiel gegen Ungarn, ja, ich glaube, es gibt ein ausgeglichenes Spiel, weil es halt also ein bisschen beide Mannschaften keiner will der Favorit sein, keiner ist aber auch nicht richtig der Aussenseite. Also ich glaube, die Mannschaften werden sich recht auf Augenhöhe begegnen und ich rechne nicht mit einem sehr attraktiven Spiel.
Wie gut ist Ungarn eigentlich, Christian? Was hast du das Gefühl?
Das ist eine gute Frage. Einen relativ guten Lauf, wenn sich jetzt auch zweimal nacheinander für DM qualifiziert, so viel es mir ist, haben 2021 in der paneuropäischen EM eine gute Rolle gespielt. Sie sind ein italienischer Trainer, der dieser Mannschaft seit 2018 ein gutes Gewand gibt. Dann haben sie Szoboszlai, wo Liverpool von Top-Mann ist, wo mir, der spielt ein bisschen offensiver als sie gar nicht hinter der Spitze fast. So einen Mann haben wir vorne nicht. Also das ist eine sehr solide, starke Mannschaft mit ein paar Bundesligaspielern gespickt. Alleine ein mentiertes Team vom Staatschef letztlich. Und den haben sie noch. Und das finde ich noch so ein bisschen eine Fanwucht. Ich glaube, morgen wird, ich würde nicht sagen aggressive Stimmung, aber es könnte schon in die Richtung gehen, im Stadion herrschen in Köln. Ich war mal gewesen, an einer WM-Quali 2018, wo der Valentin Stocker das 3-2 in der 89. Minute geschossen hat, zu einem 3-2-Sieg. Und dort in dem Stadion habe ich mich nicht mehr so wohl gefühlt, weil das einfach heissblütig zum Hergegangen ist.
Glaubst du auch, dass tatsächlich Köln jetzt eher fast in ungarischer Hand wird sein an diesem Spiel?
Es wird von der Stimmung her, von der Lautstärke her im Stadion wahrscheinlich ein Auswärtsspiel sein für die Schweizer. Ob es mehr Ungarn als Schweizer im Stadion hat, das weiss ich nicht. Aber eben das ungarische Publikum ist ja recht. Die haben eine organisierte Fangemeinde, die die Nationalmannschaft mitreist, mitverfolgt. Und die werden von der Geräuschkulisse her wird Ungarn wahrscheinlich einen Vorteil haben. Ob das dann matchentscheidend ist, mag ich zu bezweifeln. Eben die Mannschaft ist wahrscheinlich, wenn man die einzelnen Spieler anschaut, nicht besser besetzt als die Schweizer. Dann die Schweizer eher Vorteil. Ich habe aber wirklich das Gefühl, vom Kollektiv, von der Taktik her, sehe ich eher Vorteil bei den Ungarn. Ich war in der Nations League vor 2 Jahren ein paar Matches von ihnen, die in der Gruppe waren, mit Italien, Deutschland und England, sind sie fast Gruppensieger geworden. Und dort haben sie schon gezeigt, dass sie recht, recht weit sind. Also, ja, ich sehe beide Mannschaften auf dem gleichen Niveau.
Ja, Christian, und ich habe jetzt auch noch eine Frage, die jetzt wieder ein bisschen von Ungarn weggeht. Und zwar hat es ja noch die Rasenproblematik in dieser Woche bei den Schweizer. Hat das irgendeinen Einfluss auf das Spiel?
0,0. Die Geschichte ist am Montag, Dienstag ist die ein bisschen aufgeploppt. Eigentlich fast schon unnötig von Pierluigi Tammy so ein bisschen hochgekocht worden, wo wirklich gemotzt hat und bei der UEFA opponieren lassen hat. Ich glaube eher, dass es eigentlich noch so ein bisschen wie... Ich will noch so ein bisschen mehr zusammenschweißt. Einerseits ist es so ein bisschen wie Slapstick, dass an so einem Turnier so etwas möglich ist. Der Rasen war wirklich nicht so in einem guten Zustand gewesen, das muss ich sagen. Sie haben aber wirklich Tag und Nacht daran gearbeitet. Und die Spieler haben dann auch gesagt, hey, sie sind schon nicht zufrieden gewesen, aber sie haben gesagt, hey, Schwamm drüber, da müssen wir durch. Da ist ja, letztlich geht es ums Jutten. Und das Jutten, ob jetzt das ein holpriger Hase ist. Für uns wäre das abgesehen vom Seben noch ein Traumfeld für uns, Otto Normalverbraucher. Also, ich glaube nicht, das darf auch nicht einen Einfluss haben.
Ja, und jetzt eben ist unser Blick nur noch nach vorne auf das Ungarn-Spiel. Schweiz-Ungarn, was gibt uns Mut, Stefan? Nachdem wir jetzt ein paar skeptische Worte gefunden haben, was macht dich jetzt optimistisch darauf, dass es gut kommt?
Ja, also optimistisch kann man sicher sein, eben, wie es der Krieg vorher auch angesprochen hat. Die Schweiz hat einen guten Goalie, die Schweiz hat eine gute Abwehr. Also es ist dann schon auch für den Gegner, und das wäre also für jeden Gegner und für das Team Ungarn erst recht, es ist dann schon schwierig, die Schweiz zu schlagen. Also von dort her darf man schon optimistisch sein. Ich habe einfach das Gefühl, bei den Schweizern ist eine rechte Fallhöhe da. Und ich würde es ein bisschen so vereinfacht darstellen, wenn die Schweiz sieglos aus dieser EM rausgeht, bin ich nicht überrascht. Ich bin aber auch nicht überrascht, wenn sie wieder einen Exploit schafft und am Schluss plötzlich in ein Viertelfinale kommt. Also es ist irgendwie so ein bisschen wie, es ist alles möglich.
Aber das sagt man ja noch viel vor einem Turnier, nicht? Also das bei mir viel, dass man sagt, ja, wir sind nicht so gut. Und dann sagt man, aber gleich, so schlecht sind wir dann eigentlich auch nicht. Und wenn ich jetzt gerade auf die Gegner schaue, also ich finde sogar Platz 2 kann die Schweiz anvisieren. Rein von den Namen, von den Spielern her, müsste Platz 2 hinter den Deutschen eigentlich möglich sein. Und nicht eine Zitterpartie über Platz 3, weil noch die 4 besten Gruppen dritte weiterkommen. Und insofern glaube ich, morgen gibt es wirklich so ein, ich sage jetzt dem schon fast Grottenkick, zwei so Mannschaften, die sich werden belauern, ja, nicht verlieren. Im Wissen aber für die Schweiz, dass im zweiten Match die Schotten kommen. Und die Schotten, da gibt es nichts, da muss einfach ein Sieg gehen, so oder so.
Ja, aber der Match...
Und dann hast du 4 Punkte.
Der Match wird ja nicht einfacher. Also, wenn man das Gefühl hat, die Schotten sind leicht schwächer als die Ungarn. Also, die spielen dann sehr defensiv. Sehr, sehr kompakt hin. Und das mit den angesprochenen Schwächen der Schweizer, glaube ich, das wird wahrscheinlich sogar noch fast ein dickeres Brett. Also ich sehe da nicht, dass es nachher wie einfacher wird. Also dass man dann quasi, wenn man jetzt morgen würde punkten oder sogar gewinnen, dass es dann schon fast die halbe Miete wäre, weil nachher Schottland als einfacherer Gegner kommt.
Nein, ich finde es vielleicht gerne zu schlecht, morgen unentschieden. Im Wissen, wenn ich zurückschaue, wenn die Schweiz unter Druck ist in der Gruppenphase und sie haben ja seit 2014 jede Gruppenphase überstanden. Wenn sie unter Druck sind, mit dem Rücken zur Wand, dann haben sie geliefert. Und für das ist die Mannschaft wirklich routiniert genug. Also es hat etwa, wenn man kann durchaus sein, dass etwa 8 Spieler über 30 sind, die anfangen. Und da kann dann, es wird am Morgen wahnsinnig heiß, wo man könnte sagen, oder irgendwie auf 2000 Höhenmeter, wo man fast muss Angst haben muss und Sauerstoffzelt bringen. Also ich glaube, morgen schlägt die Routine den Lauf der Ungarn, den sie in den letzten Jahren sich erarbeitet haben. Letztlich tippe ich auf 0-0.
Ja, dann hoffen wir doch, dass mit dem letzten Resultat nicht ganz richtig ist, aber dass wir uns trotzdem können auf ein gutes Spiel freuen können. Danke vielmals für die Diskussion. Merci Stefan. Danke Christian.
Bitte.
Ciao miteinander.
Und damit wären wir schon wieder am Ende von dieser zweiten EM-Spezialfolge. Wenn euch das 3-Minuten-Geflüster gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über gute Bewertungen. Am liebsten natürlich gerade 5 Sternchen. Die nächste Folge kommt schon morgen wieder. Dann können wir nämlich analysieren, wie die Schweiz gegen Ungarn tatsächlich gespielt hat. Bis dahin gibt es weitere Podcasts von CA Media auf cameedia.ch/podcasts. Tschüss zusammen. 3-Minuten-Geflüster.